Ihr Lieben, was für eine Abfolge der matthäischen Weihnachtserzählung. Gerade noch der Heilige Abend. Das weihnachtliche Bild von der Geburt im Stall sanft beleuchtet vom Licht der Kerzen. Wenig später flieht die heilige Familie bei Nacht und Nebel, verfolgt und vom Tode bedroht, nach Ägypten. Jede weihnachtliche Gemütlichkeit, die wir vielleicht noch in uns spüren, ist abrupt verflogen. Maria und Josef und das Jesuskind sind in der rauen Wirklichkeit, im Leben angekommen. Und in der Bibel hat diese raue Wirklichkeit einen Namen in unserer Erzählung: Herodes. Der Herrscher Herodes sieht diesen kleinen Menschen, Jesus, als gefährliche Bedrohung an. Ihn will er beseitigen, damit die Machtverhältnisse schließlich nicht gestört werden oder auch nur im Geringsten in Frage gestellt werden. Wie wird es Maria gegangen sein, als sie Josef, diesen Träumer, sagen hört: Steh auf, pack alles zusammen, wir müssen fliehen? Voller Angst und Zweifel wird Maria sein: Das schaffe ich nicht. Josef, das Kind ist doch gerade erst geboren. Und dann so eine lange, beschwerliche Reise in ein fremdes Land, wo wir niemanden kennen und wo uns sicherlich niemand helfen wird. Josef, Marias Mann, der in der Bibel nicht ein einziges Wort sagt und eigentlich nur am Rand als Statist vorkommt, ist der, der handelt. Er nimmt das Leben in die Hand und folgt, wie immer, mehrfach in der Weihnachtserzählung, den Worten der Engel in seinen Träumen, vertraut und zieht einfach los. Er verlässt sich, hat Vertrauen auf die Worte des Engels, um seine kleine Familie zu schützen. Mit großem Hut und Stab in der Hand wird Josef oft auf Bildern dargestellt. Und meistens führt er einen müden Esel, auf dem Maria sitzt. Und das Kind ist warm in Marias meist dunkelblauen Mantel eingehüllt und Maria birgt es sicher in den Armen. Auf manchen Bildern der Kunstgeschichte sieht es sogar so aus, als wenn das Kind auf dem Schoß der Maria thronen würde. Immer wieder erinnern uns diese Bilder am Beispiel der heiligen Familie daran, dass Menschen auf der Flucht sind, auch in unserer Zeit. Josef, Maria und das Kind stehen stellvertretend für all die Tausenden, die in diesen Wochen und Monaten fliehen müssen. Und dieser Weg, den auch die heilige Familie gehen wird, ist kein Idyll, sondern in jeder Hinsicht lebensgefährlich. In Ägypten wird am Ufer des Nils zum Beispiel eine Höhle gezeigt, in der Maria und Josef mit dem Jesuskind Unterschlupf fanden. Die legendenhafte Tradition verbindet diesen Ort zugleich mit der Stelle, wo Mose in biblischer Vorzeit dem Kindermord des Pharaos entkommt. In einem Binsenkorb soll er dort aus dem Schilf am Ufer des Nils geborgen worden sein. Wer den biblischen Erzählungen vom Beginn der Bibel folgt, erfährt, dieses Kind, Mose, bekommt eine Chance. Neues Leben bahnt sich an und Gott ist es, der mit Mose später die Wirklichkeit verändern und verwandeln wird. Mit Mose bekommt ein ganzes Volk, das Volk Israel, von Unterdrückten eine Chance. Der Auszug aus der Sklaverei nimmt mit dem Kind Mose jetzt menschenfreundliche Gestalt an. Ägypten, im Buch Exodus, das Sklavenhaus, aus dem Israel fliehen muss, wird jetzt parallel gestaltet zum Refugium des Messias, der aus Israel fliehen muss und gerade dort am Nil Schutz findet. So wacht die Erinnerung an das Alte, das Erste Testament und die Traditionen auf, die Ägypten gleichfalls als Zufluchtsort sehen, wie zum Beispiel bei Abraham und Josef. An 30 Orten von Alexandria bis Assiut gibt es in Ägypten viele Geschichten und Legenden dieser ersten 4 Lebensjahre von Jesus in Ägypten. Und sie erinnern auf wundervolle Weise, wohin es die 3 Flüchtlinge aus Bethlehem verschlagen haben soll. Und da wiederholen sich oftmals auch die Erfahrungen aus Bethlehem von Ablehnung und fehlendem Raum in der Herberge. In anderen sogenannten apokryphen Evangelien, das heißt die verborgenen Evangelien, die etwas später nach den Schriften der 4 Evangelisten entstanden sind, wie zum Beispiel im Evangelium des Pseudo-Matthäus, dem Thomas-Evangelium und dem arabischen und armenischen Kindheitsevangelium, wird diese Zeit wunderbar und verschwenderisch, könnte man fast sagen, ausgestaltet. Schon der kleine Jesus heilt als Kind und weckt Tote auf. Er zähmt sagenumwobene Drachen und Löwen und wilde Tiere, sodass der Frieden, von dem Jesaja spricht, dass der Ochse und das Lamm bei dem Löwen wohnen, Wirklichkeit wird. Die lebensspendenden Bäume am Ufer des Nils verneigen sich vor der heiligen Familie, als sie mit dem Boot aufwärts segelten. Und manch einer kennt die wunderbare Erzählung aus Selma Lagerlöf, die Palme aus den Christuslegenden, die Palme, die Jesus, das kleine Kind Jesus, dazu gebracht hat, die heilige Familie zu ernähren, indem sie sich runtergebeugt und verneigt hat. Es ist fast so, als sollte das ganze Land Ägypten nicht einfach nur die Flüchtlinge aufnehmen, sondern sich in der Begegnung mit ihnen selbst verändern und komplett verwandeln. Denn in keinem anderen Land hat sich das Christentum flächendeckend so ausgebreitet wie in Ägypten. Und bis heute ist die ägyptische Christenheit von dieser Tradition der Aufnahme dieser Flüchtlinge aus Bethlehem geprägt. Die Kindheitserzählungen spannen einen großen Bogen vom Alten zum Neuen Testament. Ganz so übrigens wie unsere Bilder hier in der Kirche, Mose am Sinai und Jesus auf der Bergpredigt und in der Mitte die Weihnachtskrippe. Eigentlich müsste jetzt Maria und Josef sich fortbewegen, aber das ist wie ein Bild der Weihnachtserzählung. Dieses Kind in der Krippe verbindet beides. Das Alte und Neue Testament gehören zusammen. All das, was Ägypten für Israel plötzlich umgekehrt zu einem erstrebenswerten Ziel macht, hat in Jesus, im Kind in der Krippe in der Mitte, im Bild gesprochen, hier in unserem Kirchenraum, ein neues Ziel gefunden. Und all das, was Ägypten an Bedrohlichem auch in der Erinnerung und Vergangenheit bereithält, hat durch Jesus, dieses Kind in der Krippe und die heilige Familie, ihre Macht verloren. Das Kind in der Krippe, der aufwachsende junge Jesus in Ägypten, ist Zuflucht, Sicherheit und Rettung aus der Not und zugleich Heimat in der Fremde und Ort der Freiheit. Das ist der Glaube, zu dem uns Matthäus heute Morgen die Menschen durch sein Evangelium führen möchte. Ein Glaube aber, der nur auf festem Grund gegründet sein kann, wenn er die Kontinuität zwischen der Geschichte des Volkes Israel und Jesus niemals aus den Augen verliert. Und deshalb sind unsere beiden Fresken so wunderbar in der Kirche, weil sie das zusammenhalten. Die Bedeutung für Ägypten, für Israel, können wir eigentlich heute kaum noch nachvollziehen. Aber das, was es für das Volk Israel ausdrückte und die ersten Christinnen und Christen und überhaupt die Kirche, die Fragen, die nämlich in dieser Kindheitserzählung, in diesen wenigen Versen verdichtet, erörtert werden, sind doch auch unsere ganz menschlichen Fragen. Auch wir suchen Zuflucht und Orientierung. Vielleicht manchmal Ordnung und Reichtum, im Bild gesprochen, die Hochkultur Ägyptens. Oder fühlen uns auch unterdrückt, manchmal unfrei. Müssen uns entscheiden zwischen Freiheit und Sicherheit. Projizieren unsere Wünsche und Sehnsüchte vielleicht auch an Legenden oder das, was das Matthäus-Evangelium eben gerade nicht sagt. Wie ist es denn gewesen? Wie ist denn Jesus aufgewachsen? Da beginnt es, dass wir Menschen das versuchen aufzufüllen durch unsere Sehnsüchte. Auch wir erleben in Anführungsstrichen Ägypten als Bedrohung, aber auch als Zufluchtsort. Und noch mehr ist Ägypten die Erfahrung in unserer gegenwärtigen Welt, in den Flüchtlingsströmen, in Asylsuchenden und denen, die im Exil leben müssen, in Unfreiheit und Unterdrückung rund um den Globus, aber auch im Erleben von Befreiung, im Finden von Zuflucht und Schutz. So reicht das biblische Ägypten, in das die heilige Familie fliehen muss, bis in unser, in mein Leben hinein und fordert uns heraus, uns zu uns selbst, den Menschen um uns herum und den Strukturen der Welt, in der wir leben, zu stellen. Und schließlich stellt uns das Matthäus-Evangelium an diesem Morgen auch wieder vor die Entscheidung, ob der von ihm verkündete Jesus für uns auch Vorbild und Fluchtpunkt sein kann, glaubhafter Autorität und tragender Grund unseres Glaubens, Denkens und Handelns. Die Fremde ist für Jesus Heimat geworden, weil die Heimat durch den Despoten Herodes fremd geworden war. Der Aufbruch, der Exodus, ist das Wesen unseres Glaubens, auf dem Weg ins Reich Gottes, den Jesus selbst gegangen ist. So ist das Evangelium für die Ägypter und für alle, die in der Fremde leben, nie ein Fremdes, sondern immer ein Wort in der eigenen Sprache und Erfahrung geworden. Und für die Juden, zu denen Matthäus sich selbst ebenso wie Jesus natürlich zählt, immer ein Wort, das von Israel aus Grenzen überschreitet zu den Völkern, weil es eben von weit her kommt und ganz nahe geht. Vielleicht ahnen Maria und Josef, dass das kleine Kind auf den Schultern, auf dem Rücken des Esels, im Tragetuch, wie ein kleiner Mose ist, der das Volk Israel und die ganze Welt eines Tages zwar nicht auf dem Berg Sinai, aber auf dem Berg der Bergpredigt unterweisen wird, mit einer Lehre, die den Weg zu einem guten Leben aufzeigt. Beide haben dieses tiefe Vertrauen, dass Gott am Ende alles zum Guten hinführen wird. Und deshalb, weil Gott es vorher immer wieder schon getan hat, daran erinnern sie sich. Und so wird diese Lebensgeschichte der heiligen Familie ganz am Anfang so eine besondere Geschichte, eine Geschichte von Mut und Vertrauen. Sie erzählt das glückliche Ende einer Flucht, die Heimkehr für Maria und Josef mit dem Kind, zwar nicht zurück nach Bethlehem, sondern nach Nazareth. Eigentlich liest sich das auch wie ein Traum. Die Welt scheint plötzlich wieder in Ordnung zu sein. Für eine ungewisse Zukunft zurechtgerückt. Jesus wird in Nazareth heranwachsen, wird Josef in seiner Zimmerwerkstatt zur Seite stehen und eines Tages selbst von Galiläa aufbrechen nach Jerusalem. Und er, dieser Jesus, dieses Flüchtlingskind, wird einst nach Jerusalem, dort wo Herodes residierte, sein Ende finden. Vielleicht hat er sich an die Erzählung seiner Eltern erinnert, als sie damals geflohen sind. Nicht Ägypten ist der Fluchtpunkt. Der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. So dichtete es einmal Kurt Marti. Unsere weihnachtliche Erzählung von der Flucht nach Ägypten ist keine idyllische, liebliche, märchen- oder legendenhafte Erzählung, sondern eine ganz und gar irdische, von Schweiß, Blut und Tränen getränkte Erzählung. Eine Geschichte von Liebe und Finsternis, aber auch von Mut und Vertrauen. Sie hat einen hellen, leuchtenden Kern. Und dieser Kern ist die Liebe Gottes, das Feuer der Liebe Gottes, ein Gott, der in der Geschichte handelt, die am Ende stärker sein wird als der Tod. Das Evangelium, die Kindheitserzählung des Matthäus, gehen von Weihnachten aus, sind aber verfasst von Ostern her und weisen jetzt schon auf Karfreitag und Ostern hin. Steh auf, sagt der Engel zu Josef. Das ist dasselbe griechische Wort, das der Matthäus für die Auferstehung Jesu nimmt. Steh auf, Josef aufersteht, indem er handelt. Und im Dunkel des Lebens, auch unseres Lebens, weist uns dieses Evangelium von Ostern her den Weg durchs Kreuz zum Leben. Folgt dem Ruf der Liebe, lasst euch dabei nicht beirren, hört auf die Stimme der Engel in euren Träumen, habt Mut, habt Vertrauen, denn hinter diesem Fluchtpunkt des Kreuzes, hinter dem dunklen Horizont des Todes, der Herodese auch in diesen Tagen, wartet auf dich und auf uns alle das Licht, das an Weihnachten in diese Welt gekommen ist, das sieghafte Licht, das das letzte Wort hat, der alles bezwingenden Liebe Gottes. Amen.